Ich versuche diesen Morgen ohne diesen Ständer. So, ich freue mich, zu Hause zu sein. Also wir haben heute gebetet vor dem Gottesdienst und mir kamen einfach die Worte: Danke, Vater, dass ich zu Hause bin. Danke, dass wir zu Hause sein können. Und ich fühle mich echt zu Hause mitten unter euch und ich weiß, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist da ist. Und ich freue mich, dass Jesus uns heute gedient hat und dass er uns sein Leib gegeben hat und dass wir einfach schmecken und kosten, wie gut der Herr ist. Und ich freue mich total. Ja, ich will mit einer kleinen wahren Geschichte anfangen. Und zwar, eine Gruppe Muslime aus Kanada haben einen Prediger aus den USA zu ihnen eingeladen, um einen Vortrag zu halten vor 2000 Muslime, warum ich kein Muslim bin. Also eine echte Challenge, eine Riesenherausforderung, ein Christ vor 2000 Muslime zu sprechen. Und dann ist er da hingegangen und stand da vorne. Der Mullah ist gekommen, hat ihn vorgestellt. Ja, wir haben einen verehrten Gast hier. Und da hat er angefangen zu sagen, ja, wir eigentlich Christen und Moslems, wir glauben an denselben Gott und im Grunde genommen alle Religionen gleich sind. Und auf einmal schrie unser Christ, unser Pastor und hat gesagt, Halleluja, wenn das keine Nachricht ist, ihr glaubt an Gott, den Vater von Jesus Christus, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt worden ist, der am dritten Tage auferstanden ist aus den Toten. No, 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 unterbrach ihn den Mullah. No, 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 das glauben wir nicht. Das glauben wir nicht. Dann sprach unser Pastor und hat gesagt, ja, dann anscheinend beten wir und glauben wir nicht an denselben Gott. Und wir als Christuszentrum, ja, ich bin stolz, ich bin richtig stolz über diesen Namen, dass wir als Gemeinde Christuszentrum heißen. Ich gebe echt an mit Christus, dass er der Messias ist, dass er das Zentrum ist. Und das ist eigentlich, dass wir von allen anderen Religionen unterscheidet. Dieser extravagante Gedanke, dass Gott Mensch geworden ist und dass er unter uns kam und der war zum Anfassen da und der hat uns den Weg zum Vater und zum ewigen Leben gezeigt. Ja, also noch eine kleine Challenge für euch heute Morgen wäre einfach zu denken, aber ohne diesen Christ.
Also ich war das nicht.
Ja, also ohne diesen christlichen Background einfach zu denken, wenn Gott Mensch würde oder menschliche Gestalt nehmen würde, was würden wir von ihm erwarten oder wie soll er sich verhalten? Also das ist, aber ohne was ihr schon seit langem habt, was würdet ihr erwarten, wie soll sich Gott, wenn er menschliche Gestalt nehmen wird unter uns, wie soll er sich verhalten? Also ich habe für mich gedacht und ich dachte, naja, wenn Gott, sollte Gott mal auf der Welt kommen und in menschlicher Gestalt da sein, ich würde erstmal denken, naja, wenn er schon zu uns kommt, das soll er auf eine übernatürliche, extravagante Art kommen. Zum Beispiel durch eine Jungfrau sich gebären zu lassen, das ist sehr extravagant, das kann nicht jeder. Dann haben wir überlegt, ja, wenn er das tut, dann soll er auch ein paar Naturgesetze außer Kraft setzen, weil er der Schöpfer ist, der kann sich das leisten. Zum Beispiel Wasser in Wein verwandeln oder ab und zu mal einen Spaziergang übers Wasser machen. Oder, keine Ahnung, mal hier, mal da, ab und zu mal einen Toten auferwecken, Lazarus, komm raus und so weiter. So wie er gerade lustig ist, dass er Tote auferweckt. Und dass er Gesetze ändert, dass er den Blinden die Augen aufmacht. Also das würde ich ehrlich gesagt von Gott erwarten. Und ich will nicht weiter reden. Ich möchte einfach mit dem Matthäus 16 ab Vers 13 abwärts gehen. Also es werden heute sehr viele Bibelverse sein, also über 40, aber ich fand die alle so unverzichtbar, dass die müssen einfach da auf meinem Zettel. Als Jesus aber in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Jesus war sehr interessiert, dass die Leute ein richtiges, ein korrektes Verständnis über seine Person haben. Das richtige Bild. Ich glaube, dass es nicht nur einfach irgendeine Frage ist, sondern dass das die Frage ist, die entscheidende Frage ist. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sprachen: Etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, andere der, aber Elia, noch andere Jeremia oder einer der Propheten. Wir haben oft ein Bild von Jesus, dass er ja, so blass ist, schmächtig und ja, dass er immer ja, nicht weiß, was er tut und immer von Liebe betrunken ist und so. Aber die Leute damals, wo sie gesehen haben, wie Jesus gepredigt hat, was er gesagt hat, wie er sich verhalten hat, die haben ihn mit Johannes der Täufer. Was hat Johannes der Täufer gemacht? Der hat so viel Mumm gehabt, dass er sogar dem Herodes gesagt hat, du darfst nicht mit deiner Schwägerin leben. Der hat ihn konfrontiert, der hat die Sünde konfrontiert, der hat immer die Wahrheit gesagt und er hatte keine Angst. Der hat sich nicht geschämt, der hat nicht mal vor Herodes irgendwie ansehende Person gehabt. Dann nehmen wir den Elia. Nebenbei, der Johannes der Täufer hat seinen Kopf verloren deswegen, aber der stand für das, was richtig und korrekt ist. Dann der Elia, wir wissen alle, der hat Ahab und Isabel konfrontiert, der hat die falschen Propheten entlarvt und auch auf der Stelle bestraft und so weiter und so weiter. Jeremia und die Propheten waren alle Leute, die immer zu Buße gerufen haben und immer für die Heiligung und für Nähe an Gott. Das waren Stimmen, das waren Persönlichkeiten. Und so haben sie Jesus verglichen. Jesus war keine Memme. Jesus, der war Gott in Person. Und er hat sich getraut, Sachen zu sagen, die die Leute manchmal außer sich vor Wut waren. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und da will ich bewusst aufhören und den Petrus nicht weiter zitieren. Es ist die entscheidende Frage an euch und auf alle, die mir heute zuhören. War er nur ein Zimmermann? War er nur ein kluger Mann? War er ein netter Rabbi? War er ein Prophet? Was muss Jesus für ein Typ gewesen sein, der 12 echte Männer so begeistert, dass diese das Haus und die Familie, Beruf verlassen, um ihm nachzufolgen? Was war Jesus für ein Typ? Wie inspirierend, was er für eine Autorität hatte? 12 Männer sagen: Okay, Schatzi, Kindlein, tschüss, ich muss den Yeshua HaMashiach nachfolgen. Wer ist dieser Mann? Ich würde ein paar Augenberichte rasant zitieren, um für diese Frage eine Antwort zu bekommen. Und ja, die Evangelien sind sehr gut belegte historische Dokumente, die von Augenzeugen verfasst worden sind oder mit deren Hilfe. Es sind keine Mythen oder frei erfundene Geschichte, wie Petrus uns versichert im 2. Petrusbrief 1,16. Denn es sagt: Wir haben seine Herrlichkeit mit unseren eigenen Augen gesehen. Das waren alle Augenzeugen. Danach waren sie bereit zu sterben für das, was die gesehen haben. Sie haben ihn angefasst, sie haben mit ihm gegessen und sie haben ihn gesehen, wie er auferstand, nach der Auferstehung, dass er lebendig wurde. Matthäus 12, 1 bis 8 und dazu Vers 41. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. Seine Jünger aber hungerten und fingen an, Ähren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sagte zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und seine Gefährten hungerte? Wie er in das Haus Gottes hineinging und sie die Schaubrote aßen, welche weder noch er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Ich sage euch aber, hier ist ein größerer als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Vers 41. Da ist einer größer als der Prophet Jona. Größer als der Tempel, größer als die Propheten, größer als der Sabbat. Wer ist dieser Mann? Ein anderes Mal fragte ihn die Pharisäer: Bist du größer als unser Vater Abraham, welcher gestorben ist? Johannes 8, 53 abwärts. Und die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr Abraham wart, bin ich. Und im Griechischen steht den Ausdruck Ego Eimi. Da hoben sie die Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus mitten durch sich hindurch und entwich also. Meine Frage ist, der hat gesagt, hey, bevor Abraham war, ich bin. Was ist so entrüstet? Warum sind sie außer sich vor Freude, vor Wut geworden? Es hat mit diesem kleinen Ausdruck, bin ich. Dadurch, dass die Juden in aller Welt zerstreut waren, es gab viele, die griechische Sprache auch gesprochen haben, und irgendwann mal haben sich die Juden gedacht, lass uns mal den Alten Testament ins Griechische übersetzen, für die Juden, die auch Griechisch sprechen oder die in Europa zerstreut sind. Und wo sie diese Übersetzung gemacht haben, im Griechischen, also die Septuaginta, also das Alte Testament in Griechisch, wo Gott mit dem Moses spricht, und wo Moses spricht, fragt Gott: Herr, wenn ich zu den Israeliten nach Ägypten gehe, was soll ich denn sagen? Wer hat mich gesandt? Wie ist dein Name? Und da wird komischerweise oder zufälligerweise übersetzt: Ich bin der Ich Bin, hat dich geschickt. Und in diesen griechischen Übersetzung der Septuaginta steht geschrieben Ego Eimi. Und die Juden, wo diesen Ausdruck gehört haben, wenn Jesus sagt Ego Eimi, ich bin, da haben sie gesagt, hey, Lästerung, der spinnt, das gibt's nicht, und hoben die Steine auf. Die Bergpredigt, Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Weitere fünfmal benutzt Jesus diesen Satz, ich aber sage euch. Als er ein Gebot ergänzt, ändert oder abschafft. Zum Beispiel, Jesus war überhaupt nicht einverstanden, dass die Juden damals, wo sie keinen Bock mehr auf die Ehefrau hatten, die haben ihr einfach einen Scheidungsbrief gegeben. Sie hat gesagt, Honey, ich mag dich nicht mehr, nimm diesen Scheibriff und verschwinde. Und Jesus hat gesagt, na. Es war am Anfang nicht so, sondern wenn Gott euch eine Frau gegeben hat oder was Gott zusammengebracht hat, das dürft ihr einfach nicht einfach so durch einen Scheidebrief ablösen. Und diese Gebot von Mose oder das, was Mose damals tut, hat Jesus abgeschafft, hat gesagt, das gibt's nicht. Das darf nicht sein. Ich aber sage euch. Jesus sagt, ich weiß, was ihr gelehrt wurdet, ich aber sage euch. Ich will euch erinnern, er sprach vor eine ganze Menge Juden. Ihr müsst euch vorstellen, wie das in deren Ohren geklungen hat. Da kommt, ja. Zu all dem hatte ich noch eine gute Frage. Wer darf die Gesetze abschaffen, ändern oder ergänzen? Der Gesetzgeber. Wir können nicht im Bundestag gehen und sagen, das passt uns nicht. Oder wir können es tun, aber ob sie es tun, ob was ändern oder neue Gesetze erlassen, das entscheiden die. Der Gesetzgeber entscheidet. Und wenn Jesus sagt, ich aber sage euch, ich weiß, was ihr gelehrt worden, aber ich sage euch, der Gesetzgeber ändert, ergänzt und schafft die Gesetze, manche Gesetze ab. Mose stand auf seinem Berg und gab die Gebote dem Volk. Jesus saß auf seinem Berg und änderte die Gebote. Der Größere hat Vollmacht über den Kleineren. Und selbst der Mose sagt, nach mir wird jemand kommen, der ist größer als ich, auf den sollt ihr hören. Johannes Kapitel 8, Vers 23, abwärts. Er aber sprach zu ihnen, er stand wieder von den Pharisäern und Juden, Schriftgelehrten, ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Da sagten sie zu ihm, wer bist du? Wer bist du? Solche Aussagen. Die waren außer sich. Bist du aus dem UFO ausgestiegen? Du bist nicht aus dieser Welt? Irgendwie schon. Also nicht aus dem UFO, aber schon oberhalb unserer Natur, oberhalb unser Universum. Was glaubt er, dass er ist? Größer als der Tempel, Patriarchen, Propheten, das Gesetz. Warum sagt er das? Weil er besser und größer als alles andere ist? Jesus sagt zu diesen feinen, gelehrten Juden, wenn ihr nicht an mich glaubt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Wenn jemand an mich glaubt und mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Diese Worte spenden mir persönlich viel Trost, Hoffnung und Sicherheit. Diesen Sommer muss ich Abschied von meinem Papa nehmen. Also ich beneide sein Leben nicht. Meistens hat er sich entweder für Family geopfert, für die Gemeinde, für... Der hat sich immer geopfert und der hat echt so viel gedient. Und ich schaue sein Leben an und ich sage, hey, so viel Spaß hat er in seinem Leben nicht gehabt. Aber diese Worte, wer mein Wort hält, der wird leben in Ewigkeit und den Tod nicht sehen. Das tröstet mich. Und ich weiß, dass er jetzt beim Papa im Himmel ist, dass er lebendig ist in die Arme Gottes. Und ich weiß auch über diese Schwester von uns, die diese schreckliche Diagnose bekommen hat und dass sie gesagt hat, ja, betet, aber ich weiß, es läuft Richtung Ende. Aber wenn ich diesen Bibelvers lese, dann sage ich, hey, sie wird nicht sterben, sie wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit, weil sie Jesu Worte bewahrt hat. Und das ist auch irgendwie für mich ein Trost. Wer weiß, was noch alles passiert. Es kann jede Zeit irgendwas passieren. Aber ich weiß, wenn ich Jesu Worte nachfolge oder wenn ich sein Wort halte, ich werde den Tod nicht sehen in Ewigkeit, sondern ja, das ist wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich irgendwie eine unangenehme Erfahrung, aber was danach kommt, Das ist das Entscheidende. Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Die hatten, ich glaube, dass es irgendwann mal zu einem Tick geworden ist. Von denen, wo Jesus irgendwas gesagt hat, dann ist schon irgendwie der Arm so nach unten gerutscht, irgendwelche Steine zu greifen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater, um welches dieser Werke willen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen einer Lästerung, Blasphemie. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Dich selbst zu Gott machst. Jetzt ist wirklich das Maß voll, die Grenze eindeutig überschritten. Jesus spricht von sich, ich bin Gott. Und ich stehe vor euch, zwar in menschlicher Gestalt, ihr wundert, ihr könnt es nicht glauben, aber ich bin es. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Schriftgelehrten, die dort an dieser Diskussion teilnehmen, verstehen, dass Jesus sich selbst zu Gott macht, als er sagt, ich und der Vater sind eins. Aber viele religiöse Denominationen, die sich sogar als Christen ausgeben, verstehen das einfach nicht oder wollen es nicht verstehen und versuchen, diese Bibelverse anders zu interpretieren. Also die Schriftgelehrten, die hatten das Gesetz und die Propheten und die wussten ganz genau, was er sagt, ich und der Vater sind eins. Und die haben es verstanden, du machst dich selbst zu Gott. Aber manche sagen, na, Jesus war nicht wirklich Gott und er war nur ein Erzengel und er war eine Kreatur nur und so weiter und so weiter. Johannes 5, Vers 18. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleichstellte. Johannes 5, 21. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und wir haben so viele Berichte aus dem Markus-Evangelium, aus Johannes-Evangelium und so weiter, wo Gott, Jesus sagt, stehe auf, Talita Kumi, das kleine Mädchen, stehe auf. Und dann Lazarus, sein bester Freund, Er hatte, der als Geber des Lebens, der hatte diese Autorität zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, warst genug tot, jetzt stehe auf, weil ich der Herr übers Leben bin. Und das wird auch eines Tages mit uns auch passieren. Er hat diese Macht, Toten aufzuerstehen. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also das ist echt Hammer. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ich habe ab und zu mal zwei Personen vor der Tür, die sehr schöne, bunte Bilder haben. Und die wollen mir einfach eine gute Botschaft vom Jehova bringen. Ich habe mir überlegt, sie einfach mal zu fragen, ehrt ihr den Sohn so, wie ihr den Vater ehrt? Können sie das tun? Ich glaube, das wollen sie nicht. Weil die Lehre, das, was die Ältesten bei denen sagen, ist irgendwie höher als die Heiligen Schriften oder das, was Jesus von sich selber sagt. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wenn wir den Sohn ehren, wenn wir Lobpreislieder zur Ehre Jesu singen, wir ehren den Vater, denn Jesus ist eins mit dem Vater. Ich habe einen interessanten Bericht über Plinius der Jüngere. Der hat im Jahre 61 gelebt bis 113 nach Christus. Er hat im Jahr 112 nach Christus in seiner Eigenschaft als Statthalter an den Kaiser Trajan wie er mit Christen umgehen solle, die dem Kaiser nicht Opfer wollten und deren ansteckender Aberglaube bereits Städte und Dörfer erreicht. Plinius freut sich, dass seine Verfolgung dazu führt, dass die Tempel wieder öfter besucht werden, nachdem sie vorher bereits fast völlig verlassen waren. Bei seinen Verhören, der hat Christen verhört, konnte er von solchen, die dem Christentum abschwörten, Folgendes über den Glauben der Christen in Erfahrung bringen. Und zitiere: Dabei versicherten sie jedoch, ihre Hauptschuld oder vielmehr ihr Hauptfehltritt habe darin bestanden, dass sie immer an einem bestimmten Tage vor dem Sonnenaufgang zusammengekommen seien, auf Christus wie auf einen Gott, abwechselnd ein Lied gesungen und sich durch einen feierlichen Eid nicht etwa zu einem Verbrechen verpflichtet hätten, sondern dazu, dass sie keinen Diebstahl, keinen Raub, keinen Ehebruch begehen, kein Wortbrechen und kein anvertrautes Gut unterschlagen wollten. Plinius Brief an den Kaiser Trajan. Das sind historische Dokumente. Leute, die dem Christentum feindselig waren, haben geschrieben, die Christen haben sich versammelt und haben Lieder zu Jesus wie zu einem Gott gesungen. Die hatten kein Interesse, irgendwie Sachen zu erzählen, was nicht gestimmt hat. Die waren echt, die haben die Christen verfolgt. Und diese Feinde des Christentums haben geschrieben, sie haben Jesus als Gott verehrt. Und dann haben sie diesen Eid gesprochen. Es klingt wie bei den Rangers. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meine Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen. Sie haben durch einen Eid verpflichtet, ein hohes Moralleben zu führen. Das Einzige, was sie gestört haben, ist, dass sie dem Kaiser, den sie als Gott verehrt haben, nicht Opfer bringen wollten. Aber sonst waren echt super Citizens, Bürger, die Besten. Die haben nichts Böses getan. Die haben diesen Jesus verehrt. Und ihr werdet überrascht sein, wenn ihr in der Geschichte nachforscht, um außerbiblische Quellen zu suchen, die über Christentum Bericht geben, ihr werdet begeistert sein, wie viele Berichte es gibt, unabhängige Berichte vom Christentum, die das Christentum bestätigen, bezeugen und wie sie Christentum einfach beschreiben, wie es am Anfang war. Und ich bin voller Freude, dass wir so nah dran sind. Wir kommen zusammen und wir singen Lieder zur Ehre Jesu, zur Ehre Gottes. Und ich war vorher sehr berührt und mir kamen auch die Tränen, als die Anna durch den Heiligen Geist gebetet hat über den Thomas. Weil das ist, was ich als nächstes zitieren werde. Johannes 20, 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und lege meine Finger in das Nägelmal und lege meine Hand in seine Seite, so glaube ich es nicht. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum dort und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und ziehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Ich habe viele Bibelübersetzungen verglichen und es hat mich ein bisschen gestört, dass die Gute Nachricht und die andere, wie hieß es, Gute Nachricht und nochmal eine sehr, ja genau, die neue Hoffnung für alle, genau. Die zwei Übersetzungen, die haben dieses kleine Wort, sprach zu ihm, haben einfach wegfallen lassen, obwohl in dem griechischen Text steht, zu ihm. Mein Herr, mein Gott. Und das würde so klingen, Thomas antwortete und sprach, mein Herr, mein Gott. Und manche sind so fantasievoll in ihrer Interpretation, dass die sagen, wo Jesus plötzlich mitten unter ihnen steht und Thomas sieht, das sagt er, oh mein Gott, Jesus, du lebst, was für eine Überraschung. So wollen manche wirklich interpretieren. Oh mein Gott, du lebst, Jesus. Unfassbar, aber du, oh mein Gott. Aber im griechischen Text steht, so wie Schlachter und alle anderen Elberfelder übersetzt haben, die haben übersetzt, sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Wenn Jesus uns begegnet, wenn er uns seine Allmacht, Herrlichkeit offenbart, wenn wir verstehen, dass seine Hände und Füße um unsere Willen durchbohrt wurden, dann die einzig angebrachte Reaktion von uns ist, vor seinen Füßen zu fallen und ihm zu sagen, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Was sollen wir glauben? Erstens, Jesus ist auferstanden. Und zweitens, er ist der Herr und Gott. Er hat diese Allmacht. Hey, der Tod kann mich nicht festhalten. Ich gebe mein Leben und ich nehme mit das Leben, weil ich diese Autorität habe. Weil ich das einfach kann. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buche nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubet, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben Leben habet in seinen Namen. Wer ist dieser Mann? Die Frage, die immer wieder gekommen ist, die Frage, die sich die Pharisäer und all die anderen gestellt haben, die Frage, die wir wahrscheinlich am Anfang auch gestellt haben, wer ist dieser Mann? Eindeutig ist er der Retter, der Messias, der in der Welt kommen soll. Gottes Sohn, Gott in menschlicher Gestalt. Die Frage ist, ob er dein Retter und Herr ist. Falls du Jesus nicht als Retter in deinem Herzen aufgenommen hast, ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Es reicht ein kurzes, ehrliches Gebet. Gott ist da, der hört dich. Es muss nicht schön sein, es muss nicht pompös klingen. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass es ein ehrliches Gebet. Jesus, ich lade dich in meinem Herzen ein. Vergib mir meine Sünden. Du bist für meine Sünden gestorben. Du hast das Leben gelebt, was ich nie leben konnte. Und dein Leben wird mir als Gerechtigkeit zugerechnet. Und dein Leben zählt für mich vor Gott. Als hätte ich nie gesündigt. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Falls du Jesus schon als Retter aufgenommen hast, aber er nicht das Sagen in deinem Leben hat, wie es bei mir früher der Fall war, bitte gib Jesus das Steuer ab, bevor es zu spät ist. Bevor du vor einem Haufen Trümmer stehst und dich fragst, warum lässt Gott sowas zu? Lass Jesus der Herr in deinem Leben sein. Also viele wollen, leider ist es so, dass die wollen diese Waschmittel für die Sünde, Jesus Waschmittel für die Sünde haben. Die wollen diese Feuer- und Brandversicherung Jesus haben. Aber die wollen nicht, dass Jesus der Herr ist. Komme rein, Retter, aber bleibe draußen her. Ich kann mein Leben selber meistern. Ich weiß es besser. Und dann passieren Dinge in unserem Leben. In meinem Leben ist viel schief passiert, dass der Herr nicht der Herr war in meinem Leben, sondern nur der Retter. Und dann steht man vor einem Haufen Trümmer und sagt, ja, warum lässt Gott sowas zu? Warum lässt? Weil er uns unseren freien Willen gönnt. Und dass er, obwohl er Gott ist, der lässt der ganz normale sterbliche Sünder ihm sagen, nein, ich will nicht. Jeder respektiert das. Aber dann, wenn Sachen passieren, dann reden wir zu Gott und sagen, ja, warum ist das passiert? Und so weiter. Natürlich fragt man sich, was hat man davon, wenn man Jesus nachfolgt? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Johannes 6, 47 abwärts. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und das ewige Leben komischerweise fängt schon hier an. Und wir können spüren und wir haben es. Und deswegen werden wir auch den Tod nicht sehen, weil wir jetzt schon das ewige Leben haben. In 2 Minuten. Weil wir schon das ewige Leben haben. Berechtigte Frage. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel herabgekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Amen.
Timi, vielen Dank für die wertvollen Gedanken über unseren Herrn Jesus. Vielen Dank dafür. Mir bleibt jetzt nur noch, euch zu segnen für diese kommende Woche, die vor euch liegt.